Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Professor Klaus Püschel. Einen schönen guten Morgen.
Ja, bei uns sagt man Moin oder Moin Moin.
Das Moin Moin, ist das okay? Ich habe mal gehört, zweimal dann outet man sich gleich als Touri in Hamburg.
Ja, eigentlich einmal reicht. Aber doppelt hält besser, sage ich dann manchmal.
Gut. Sie sind Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und Sie wurden bundesweit bekannt durch Ihre Obduktionen an sogenannten Corona-Toten. Und wo Sie damals sagten, in Hamburg ist niemand ohne Vorerkrankung an Corona gestorben. Jetzt haben Sie ja inzwischen auch eine Studie vorlegen können. Was ist das Ergebnis dieser Studie?
Ja, prinzipiell erstmal, ich glaube, wir sind die einzigen, sogar auf der ganzen Welt, die flächendeckend tatsächlich sämtliche sogenannten Corona-Toten obduziert haben. Zumindest kann man das für die ersten 100 sagen. Danach haben wir auch etwas abgeschlafft. Also die Sektionsquote ist jetzt etwa 75% bei uns in Hamburg. Die Besonderheit, alle diese Sektionen sind angeordnet vom Gesundheitsamt. Und da werden also die Angehörigen dann zum Beispiel gar nicht gefragt. Die wesentlichen Ergebnisse sind so, wie ich das schon am Anfang prognostiziert habe. Es sind überwiegend alte Verstorbene mit vielen Vorkrankheiten, vor allen Dingen solche mit Krebserkrankungen und mit Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen. Um das nochmal klar zu sagen, ich möchte damit eigentlich die Menschen beruhigen. Ja, und sagen, ihr seid nicht besonders gefährdet, das wird manchmal etwas falsch aufgefasst, sodass die Alten und Kranken denken, da gibt's bei mir eine Geringschätzung. Ganz das Gegenteil. Ich möchte tatsächlich auch denen Mut machen und sagen, auch die meisten Alten, die Corona-krank sind, sterben nicht daran.
Vielleicht können wir es ja auch noch mal klar definieren. Welche Kriterien gibt es denn, um als sogenannter Corona-Toter zu gelten?
Naja, die Virusinfektion muss kausal sein für den tödlichen Ausgang, also eindeutig die Ursache. Um ein Beispiel zu sagen, wenn jemand, der gerade die Infektion hat, dann aber an einem eindeutigen Herzinfarkt stirbt, wegen einer einengenden Herz-Kranzschlagader-Verkalkung, dann ist er nicht an der Infektion gestorben, sondern er wäre sowieso an seinem Herzinfarkt gestorben. Da haben wir verschiedene andere Beispiele. Eine Hirnblutung oder zum Beispiel sogar auch ein Unfall geschehen. Und vom Ergebnis her muss man allerdings sagen, die Gesamtzahlen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Zahlen des Robert-Koch-Instituts.
Und das Robert-Koch-Institut hatte anfangs gesagt, ja, man solle vorsichtig sein mit Obduktionen aufgrund der Aerosole. Inzwischen hat das RKI aber, glaube ich, die Haltung auch geändert, oder?
Ja, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Die Haltung muss ja eindeutig sein, von den Toten lernen wir für das Leben. Ja, das ist das Credo der Rechtsmedizin und der Pathologie. Und es ist extrem wichtig, den Verlauf der Krankheit zu untersuchen, auch genau zu wissen, welche Organe befallen sind, weil sich daraus auch die Therapie ableitet. Ja, und deswegen ist diese Position, die Toten nicht anfassen, die Toten wie Aussätzige behandeln, nur verbrennen, das ist letztlich inhuman.
Sie haben gesagt, dass das Virus in einer völlig überzogenen Weise unser Leben beeinflusse und dass es in keinem Verhältnis stehe zur Gefahr, die von dem Virus ausgeht. Ist das auch jetzt nach einigen Monaten noch Ihre Auffassung?
Von der Ausgangssituation her war das ja so eine Art Prognose. Ja, damals so meine Idee. Das hat sich allerdings tatsächlich als rational herausgestellt. Speziell in Deutschland. Die Situation müssen wir hier in Deutschland betrachten. Das ist kein Killer-Virus in Bezug auf die Mortalität. Liegt das in einer Größenordnung weit unter 1%. Das ist also deutlich geringer als bei anderen Viruserkrankungen. Die meisten Menschen überstehen das völlig schadlos, obwohl ich einräumen muss, dass wir das im Detail natürlich noch nicht wissen, weil wir keine Langzeitbeobachtungen haben.
Es gibt erste Beobachtungen, da heißt es, es gibt durchaus Schäden am Gehirn, es gibt auch Lähmungserscheinungen, es gibt Schlaganfälle als Spätfolgen. Das wird man natürlich erst in vielen Jahren genau wissen.
Klar, aber wir haben 150 Gehirne untersucht und wir haben bei diesen Gehirnen nur minimale Läsionen gefunden. Es mag Ausnahmen geben, dabei muss man auch immer beobachten, ob die auf Intensivstationen waren und natürlich durch die Intensivbehandlung dann zusätzliche Schadensursachen gesetzt wurden. Und man muss klären, ob das auf das Virus selbst zurückzuführen ist. Das ist ja eine sehr entscheidende Frage.
Wir wollten darüber sprechen, dass Sie gehäuft zum Beispiel Lungenembolien ausgemacht haben und Thrombosen. Haben Sie eine Ursache dafür finden können?
Das ist sehr wichtig für die Therapie, hat auch schon zu neuen Leitlinien geführt in der Behandlung. Es gibt zwei Ursachenkomplexe. Das eine ist, das Virus setzt sich fest in der Gefäßinnenhaut, im sogenannten Endothel, und zerstört das Endothel. Dadurch wird die Gefäßinnenhaut rau sozusagen und dort setzen sich dann Gerinnsel fest. Der zweite Effekt besteht darin, dass tatsächlich die Blutgerinnungsfaktoren direkt beeinflusst werden durch die Vermehrung des Virus und durch die direkte Viruswirkung, sodass das Gerinnungssystem in Richtung einer vermehrten Gerinnbarkeit beeinflusst wird. Insgesamt kommt es dadurch sowohl in den großen Gefäßen als auch in den kleinsten Gefäßen, vor allen Dingen in der Lunge, zu diesen Thrombosen.
Und nochmal zurück zu den Zahlen. Weltweit nehmen die Infektionszahlen gerade zu, auch in Deutschland. Gestern äußerte sich der RKI-Chef Lothar Wieler sehr besorgt. Sie haben sich ja immer anders geäußert. Sind Sie jetzt auch eher voller Sorge?
Nein, bin ich nicht. Ich glaube, speziell in Deutschland ist eine sogenannte stabile Kontrolle möglich. Wir müssen davon ausgehen, dass das Virus bei uns bleibt. Jede Hoffnung, dass das in einigen Monaten vorbei ist, ist völlig fehl am Platze, ja, weil wir gar keine Durchseuchung erreichen. Das Einzige, was helfen könnte, wäre der Impfstoff. Ja. Also wir müssen hiermit noch lange leben, aber wir können eine stabile Kontrolle erreichen, wenn wir die Regeln einhalten, die ich auch alle einhalten muss, wenn ich hier ins Funkhaus komme. Also Abstandsregeln, feuchte Aussprache vermeiden, also wenig trinken, wenig Alkohol trinken vor allen Dingen, nicht so dicht zusammenhocken und dann geht das.
Na, wenig trinken wäre aber schlecht, weil man sagt ja, viel trinken am Tag ist wichtig.
Es geht um die feuchte Aussprache, um das dichte Zusammensitzen, was dann etwas zu tun hat mit Alkohol und Drogen. Also wir müssen die Abstandsregeln einhalten, wir sollten Mundschutz tragen und wir sollten aber nicht so viel Angst haben, bitte. Ja? Wenn wir die Regeln einhalten, dann ist eine stabile Kontrolle möglich. Nicht, dass wir das Virus loswerden. Aber wir können es eingrenzen mit Quarantäne und den anderen Regeln, die wir uns geben.
Wenn wir einfach mal auf die Zahl der Covid-19-Verstorbenen schauen, dann hat die Zahl der Malaria, der HIV- und Suizidverstorbenen inzwischen haben Covid-19 das überholt. Weltweit mehr als eine halbe Million HIV-Tote im Vergleich zu 654.000 Covid-19-Toten. Spricht das nicht gegen Ihre Theorie, die Sie anfangs äußerten?
Ich denke nicht. Ich spreche ja für Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Und die Situation in Deutschland ist derzeit ganz anders als im Rest der Welt. Wir haben es hier relativ gut geschafft, die Pandemie in Grenzen zu halten. Wir haben auch ein besonders gutes Gesundheitssystem. Und wir haben null Problem, sämtliche Infizierten bisher medizinisch zu behandeln. Das ist in anderen Regionen völlig anders. Und die Infektion breitet sich in anderen Regionen auch ganz anders aus. Es ist eben eine Pandemie, eine neue Erkrankung. Bei HIV sind wir schon 3 Jahrzehnte danach. HIV geht zurück. Wir hoffen sogar, HIV zu besiegen. Mit Corona wird das in 1-2 Jahrzehnten so ähnlich sein. Ja, aber es wird lange dauern.
Das heißt aber, Corona lässt sich mit HIV vergleichen. Inwiefern?
Ganz entfernt. Ja, es sind Virusinfektionen und auch bei HIV war das so, man wusste am Anfang nicht so richtig damit umzugehen. Die Krankheit war einem irgendwie unheimlich, gerade weil sie sich auch im Sinne einer Immunschwäche geäußert hat. Und dann hat man auch noch gesehen, die wird übertragen beim Sex, was ein besonderes Problem darstellt. Aber die Krankheitsauswirkungen sind sehr unterschiedlich. Ja, also direkt vergleichen kann man es dann doch wiederum nicht.
Sie waren ja einer der Ersten, der die Obduktionen vorgenommen hat. Welche Organe werden denn hauptsächlich befallen?
Also im Zentrum steht ganz eindeutig die Lunge. Die Krankheit breitet sich ja aus vom Nasenrachenraum in die Atemwege und dann in das Lungengewebe. und es entsteht eine Lungenentzündung. Das Problem dann ist die unzureichende Sauerstoffsättigung, weil der Sauerstoff aus den Lungenbläschen nicht mehr in die Gefäße diffundieren kann. Und letztlich wird eine Beatmung erforderlich. Und jetzt werden viele andere Schadensursachen gesetzt. Die Beatmung selbst ist völlig unphysiologisch, macht das elastische Lungengewebe kaputt. Die Lunge ist ja eigentlich ein elastischer Schwamm. Und wenn man den ganz extrem ausdehnt, geht der kaputt. Ja, und es kommen viele andere Infektionen hinzu, sogenannte Superinfektionen, sodass die Lunge schwerst geschädigt ist.
Auf das Immunsystem wird immer wieder hingewiesen. Können Sie das an der Obduktion feststellen, in welchem Zustand ein Immunsystem war?
Das kann man zum Beispiel sehr gut ableiten von den mikroskopischen Untersuchungen, weil man dann sieht, wie das Immunsystem reagiert auf die Krankheitskeime. Und hier muss man sagen, bei einem intakten Immunsystem wird der Organismus in der Regel sehr gut fertig mit den SARS-Viren. Das ist anders als bei HIV, wo ich schon gesagt habe, das Immunsystem wird selbst geschädigt. Hier wird ein intaktes Immunsystem fertig damit. Schwierig ist das bei Immungeschwächten, auch solchen, die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen, wie Krebspatienten.
Und wir haben ja schon über Risikogruppen gesprochen. Aufgrund Ihrer Erkenntnisse jetzt durch die Obduktionen, welche Empfehlungen können Sie weitergeben für ein gutes Verhalten? Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, haben Sie gesagt, aber speziell für Risikogruppen. Worauf können die achten?
Ja, vielleicht nur zwei, drei Dinge. Quarantäne ist gut, aber auf der Couch sitzen ist genau das Falsche, weil dadurch Thrombosen gefördert werden. Also man muss rausgehen und man muss sich viel bewegen. Und eine der besten Behandlungsmethoden ist immer Bewegung und Sport. Und allgemein, man soll einfach aktiv bleiben, um das Immunsystem zu stärken. Und man soll sich isolieren, wenn man dort Probleme hat. Ansonsten, sage ich, ein normales Leben führen.
Jens Spahn bezeichnete Meldungen über Einschränkungen des öffentlichen Lebens zunächst als Fake News, dann wurden die Einschnitte real. Wie bewerten Sie den Umgang des Bundesgesundheitsministers mit der Pandemie?
Also erste Antwort, ich bin kein Politiker und ich verstehe viel zu wenig davon. Also aus meiner persönlichen
Sicht. Sie haben aber vermutlich eine Meinung.
Ja, aus meiner persönlichen Sicht war das Gesamtergebnis gut. Ja, es war richtig, Quarantänemaßnahmen einzuleiten und solche Dinge wie Abstand halten, Hygiene tatsächlich konsequent zu verfolgen. Nur diesen Maßnahmen haben wir zu verdanken, dass Deutschland bisher mit der Pandemie so gut fertig geworden ist. Im Detail sind aus meiner Sicht viele Sachen nicht richtig gemacht worden. Zum Beispiel, dass das RKI empfohlen hat und dann auch erst die Politik, die Toten nicht anzufassen. Ja, also wir lernen von den Toten, das haben wir jetzt vielfach gesagt. Einige Maßnahmen gehen auch viel zu weit oder haben zu wenig Fingerspitzengefühl. Wir können für die Gesundheit einiger weniger nicht das gesamte öffentliche Leben einschränken. Das weiß heute auch jeder. Ich sage aus meiner Sicht speziell immer, die Kinder und Jugendlichen sind in dieser Situation nicht richtig behandelt worden. Wir haben für die Gesundheit von Gefährdeten tatsächlich die Kinder eingesperrt. Und ich sage ja immer, für mich persönlich, ja, im politischen Raum muss man das überlegen, ich lasse mich von meinen Enkelkindern nicht trennen und ich nehme meine Enkelkinder auch weiter in den Arm und nehme auch das Risiko in Kauf, dass sie mich vielleicht anstecken. Weil ich ein sportlicher Typ bin bisher, glaube ich auch, ich werde nicht krank.
Bedeutet aber natürlich auch die Selbstverantwortung. Wie ist es bei Ihnen im Institut gewesen? Es sind ja einige, die Obduktionen vorgenommen haben. Ist jemand bei Ihnen krank geworden?
Das zeigt auch nochmal, dass das kein Killer-Virus ist. Wir haben eben weit über 200 Corona-Tote untersucht und von uns ist keiner krank geworden. Und wir haben sie tatsächlich auch aufgeschnitten. Wir haben mit Sägen gearbeitet. Wir haben Knochen gesägt. Aerosole sind entstanden. Und bisher ist das Ergebnis null. Also kein Killer-Virus. Bei uns arbeiten natürlich auch überwiegend junge und gesunde Leute. Ich selber bin Risikogruppe, weil ich so alt bin.
Aber welche Schutzmaßnahmen haben Sie vorgenommen?
Ja, die bei Obduktionen üblich sind, so ganz banal gesagt, wir haben Schutzkleidung an. Dazu gehört auch ein guter Mundschutz und natürlich Handschuhe. Und mit solchen Maßnahmen gelingt es sicher, Corona zu verhindern. Was auch für so öffentliche Maßnahmen heißt, die üblichen Hygienemaßnahmen schützen uns sehr sicher.
Und dennoch wissen wir ja sehr wenig, denn wir stehen immer noch am Anfang. Ist diese Angst letztendlich der schlechteste Berater, weil dadurch falsche Entscheidungen getroffen werden?
Wir wissen nicht alles, aber wenig ist auch nicht richtig. Inzwischen wissen wir sehr viel über die Infektiosität, auch über die Infektionswege. Insgesamt ist Angst ganz klar ein schlechter Berater. Angst essen Seele auf und durch zu viel Angst entstehen Überreaktionen und damit Einschränkungen von vielen anderen sehr wichtigen Dingen im öffentlichen Leben, in der Wirtschaft, in Bezug auf freiheitliche Rechte.
Und der angemessene Umgang, wie kam der? Sie haben die Kinder jetzt angesprochen. Da kommen auch viele Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern rein. Kinder, Grundschule, Masken. Es gäbe Studien, die sagen, eine Maske bringt nichts. Was sagen Sie dazu?
Inzwischen gibt es hervorragend beschichtete Masken, die tatsächlich verhindern, dass selbst so kleine Dinge, das sind ja Mini-Partikel, da nicht durchgehen. Die Masken erinnern uns auch daran, Abstand zu halten. Sie erinnern uns an prinzipielle Regeln der Hygiene. Und sie schützen im Groben natürlich auch beim Husten, beim Niesen. Das muss man ganz klar sagen. Sie schützen vor allen Dingen die anderen.
Wie ist es mit einer Maske, die man jetzt in die Tasche steckt, aus der Tasche wieder rausholt? Beschmutzt man die dadurch, dass man sie auch permanent an der Hand dann hat? Beschmutzt man sie dadurch nicht automatisch und ist sie eher ein symbolischer Akt?
Also Symbolik spielt dabei eine gewisse Rolle und natürlich müssen wir sie immer reinigen oder erneuern, gerade weil wir damit ja auch im Gesicht herumfummeln. Also an den Atemöffnungen, dadurch setzt man wieder Infektionsgefahren, vor allen Dingen, wenn sich an den Masken Bakterien, Viren festsetzen. Also ich verstehe auch, dass zum Beispiel beim Blutspendedienst gesagt wird, wir lassen nicht zu, dass die Leute mit ihrer eigenen Maske kommen, die müssen eine frische nehmen, damit wir wirklich sicher sind, dass die Masken sauber sind und nicht die Masken selber dann eine Infektionsgefahr ergeben.
Wenn Sie als Rechtsmediziner im Einsatz sind, wie oft werden Sie dann Zeuge von begangenen Verbrechen?
Ja, ich bin der letzte Zeuge, muss man sagen. Ja, mit meinen Enkelkindern diskutiere ich manchmal darüber, dass ich selber noch nie einen Leichnam gefunden habe. Aber ich bin letzter Zeuge schon am Geschehensort. Auch, ich sag manchmal, wir sind ja die letzten Hausärzte. Wir gehen also dann noch wieder in den Wohnbereich oder dort, wo der Leichnam gefunden wird und machen unsere ersten Untersuchungen. Und dann will ich in dem Toten lesen wie in einem Buch. Deswegen muss ich die Umgebung auch verstehen, um das Ganze rekonstruieren zu können. Und die wichtigsten Befunde werden dann bei der Leichenöffnung erhoben im Sektionssaal bei uns im Institut für Rechtsmedizin.
Und Sie sind jemand, der schon seit vielen Jahren beklagt, dass es bei der Leichenschau viele Mängel und Fehler gibt. Gibt es da eine hohe Dunkelziffer?
Ja, also wenn man das so ein bisschen provokativ formuliert, sagt man, die Todesbescheinigungen sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind, weil 50% der Diagnosen einfach nicht zutreffen. Das ist auch ganz klar. Wenn ein Verstorbener vor uns liegt, dann ist ja die Haut wie ein Deckmantel über den inneren Organen. Und wir haben keine Röntgenaugen als Ärzte. Wir können da nicht hineinschauen. Und deswegen ist das immer eine Vermutungsdiagnose. Und die ist häufig falsch im Hinblick auf die Todesursache.
Ist sie nur falsch? Oder wenn Sie die Mängel ansprechen, wird überhaupt ordentlich untersucht? Wo liegen die Mängel?
Im Grunde eine lange Geschichte. Die Ärzte lernen im Studium das System Leichenschau nicht ausreichend gut. Das ist eine Maßnahme, die nicht geliebt wird. Ärzte wollen helfen und meinen, sie können bei Toten nicht helfen. Dann ist es auch nicht besonders gut bezahlt und nicht besonders geachtet. Die Ärzte sind ja nicht willkommen, wenn sie tatsächlich den Leichnam sehr gründlich untersuchen von allen Seiten. Sie werden eher von den Angehörigen noch ein bisschen schräg angeguckt. Ja. Also das ist insgesamt eine schwierige Situation und das System Leichenschau müsste grundsätzlich reformiert werden und es müssten Profi-Leichenschauer tatsächlich zum Geschehensort kommen und es müsste jeder Leichnam sehr gründlich untersucht werden.
Aber die Masse an Menschen, die dazu fähig wären, ist natürlich gar nicht vorhanden. Es gibt ja durchaus die Forderung zu sagen, im Grunde müsste jeder Tote obduziert werden. Halten Sie das für eine richtige Forderung?
Ja, unbedingt, weil jetzt sind wir wieder bei der Ausgangssituation. Von den Toten lernen wir für das Leben. Und die Untersuchung der Toten ist in meinen Augen eine sehr, sehr wichtige Maßnahme der Qualitätssicherung auch für die klinische Medizin und für die Maßnahmen der Hausärzte. Wenn es keine Rückmeldungen gibt über Fehler oder über Besonderheiten, dann ist das System insgesamt nicht besonders gut lernfähig. Also Leichenschau und Sektionen sind Maßnahmen der Qualitätssicherung und müssten viel stärker in den Vordergrund gestellt werden.
Aber Kliniken sind natürlich gleichermaßen Wirtschaftsunternehmen. Wie kann das also anders wirtschaftlich aufgestellt sein?
Ja, den Politikern, speziell bei uns in Hamburg, sage ich immer, lasst uns das Ganze reformieren. Und dann meine spezielle Idee, dazu gehören moderne Methoden der Bildgebung. Also bei mir würde jeder Tote durch eine Bildgebungsstraße fahren, immer mit CT, also Computertomographie, immer mit Magnetresonanztomographie, und wir würden virtuell jeden Leichnam in Scheiben zerlegen und würden von jedem Toten genau seine Geschichte versuchen zu erfahren und die Todesursache festlegen. Wenn man sowas einrichten würde, das würde die ganze Welt von uns übernehmen. Und man könnte damit sogar gute Geschäfte machen.
Aber die Antwort, die Sie von der Politik erhalten, ist doch wahrscheinlich, wer zahlt das, oder?
Ja, im Augenblick müsste es dann schon meine Universität zahlen oder ein Investor. Ganz klar, Tote sind sehr wertvoll für wissenschaftliche Erkenntnisse, für Forschung, für praktische Aspekte der klinischen Medizin. Und auch fürs Lernen, Operationstechniken zu lernen, für Gewebetransplantationen. Also insgesamt ist der Tote sehr, sehr wertvoll. Wir müssen nur versuchen, aus ihm alles herauszuholen. Deswegen müssen wir genau hinschauen, herangehen und ihn ganz genau untersuchen. Und das Ganze muss gewertschätzt werden, auch in Form von Bezahlung.
In Sex and Crime beschreiben Sie ganz besonders spektakuläre Fälle der Rechtsmedizin. Ich musste wirklich beim Lesen des Öfteren den Kopf schütteln, weil es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Vielleicht können Sie mal die Geschichte eines Rechtsmediziners erzählen, wo man den anschließend fand. Sie wissen, worauf ich hinaus will, oder?
Ja, es gibt die merkwürdigsten Dinge, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und die passieren eben dann trotzdem irgendwann mal. Und das in Anführungsstrichen Schöne ist, die landen zum Schluss alle bei mir.
Ja, na, ob das ja immer schön ist, weiß ich nicht.
Ja, doch. Mit der Ausdruckswahl muss man ja vorsichtig sein, aber unter fachlichen Aspekten ist das natürlich was Besonderes. Und ich habe dann die Gelegenheit, auch das aufzuklären. Und das ist ja auch etwas Erhebendes, wenn man dann rekonstruieren kann, was passiert ist. Aber zu dem Fall ganz kurz, da muss man ja erstens sagen, auch Rechtsmediziner sind Menschen und haben menschliche Bedürfnisse. Und dieser Rechtsmediziner ging zu einer Domina, weil er besondere Vorlieben hatte im Zusammenhang mit sexuellen Gelüsten. Er ließ sich strangulieren. Bekanntlich wird dadurch tatsächlich das sexuelle Wohlbefinden gesteigert. Und jetzt hatte er schon das Strangwerkzeug umgelegt, als die Domina sagte, oh, ich muss noch mal kurz raus und Geld wechseln. Und er kannte sich da gut aus und sagte, kurz ist okay, die kommt ja gleich wieder. Und dann hat er tatsächlich das Strangwerkzeug selbst zugezogen und ist dann bewusstlos geworden. Sie hat sich aber draußen verquatscht und kam erst nach 10 Minuten zurück, und da war er eben schon tot.
Also das sind unglaubliche Fälle. Bei Ihnen in Hamburg in der Rechtsmedizin ist sexuelle Gewalt ein zentrales Thema, und das schon sehr lange. Warum?
Sex makes the world go round. Das spielt in Bezug auf die Motivation von Verbrechern eine sehr große Rolle. Man spricht ja auch von Sexualmorden, und man weiß insbesondere, dass im Zusammenhang mit Kindern, mit Pädophilie sehr viele Verbrechen passieren. Ist ja jetzt eine aktuelle Diskussion.
Staufen, Bergisch Gladbach, viele Fälle, aktuelle Fälle.
Ja, auch immer wieder
Fälle.
Vergewaltigungsdelikte, auch mit Lebenden. Da muss ich gleich nochmal sagen, wir untersuchen selbstverständlich auch die lebenden Opfer von Straftaten. Man denkt ja häufig, wir sind zuständig für die Toten. Nein, die Krankheit Gewalt, also Kindesmisshandlung, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, das wird bei uns auch untersucht. Und gerade da ist es ganz, ganz wichtig, den Opfern zu sagen, zum frühestmöglichen Zeitpunkt auch als lebendes Opfer möglichst in die Gerichtsmedizin für eine sorgfältige Dokumentation und Spurensicherung, damit man das Geschehen später rekonstruieren und den Täter verfolgen kann. Auch das ist wiederum eine Maßnahme. Vom Verbrechen lernen wir für das Leben. Und indem wir den Fall sauber untersuchen und dokumentieren, versuchen wir dann zu helfen.
Und Sie gucken auf alle Details und Sie gucken auch auf möglichst alle Seiten und Perspektiven. Und deswegen warnen Sie auch ganz bewusst vor Vorverurteilungen. Denn die hat es vielfach auch schon gegeben. Was sind da spektakuläre Fälle?
Ja, da gibt es eine Reihe von Fällen bis hin zu Verurteilungen, zu jahrelangen Gefängnisstrafen von Leuten, die in Wiederaufnahmeverfahren eindeutig für unschuldig erklärt wurden. Nehmen Sie auch noch sehr spektakulär den Fall Kachelmann, Vorverurteilung, der ist ja dann zum Glück freigesprochen worden. Da war tatsächlich die Zeugin diejenige, die die Fehler gemacht hat. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einem Zivilverfahren dann ja eindeutig auch festgestellt, dass die Zeugin gelogen hat, um Kachelmann zu belasten, weil sie ihm sozusagen eine Lampe bauen wollte.
Und sie selbst hatte sich Verletzungen zugefügt.
Ja, das ist ganz wichtig. Dafür sind die Rechtsmediziner die geeigneten Experten, um selbst beigebrachte Verletzungen eindeutig zu unterscheiden von fremd beigebrachten Verletzungen, also von Tätern. Und auch die Spuren, also das Messer oder Abstriche in dieser Richtung dann zu untersuchen und festzulegen, wer was getan hat.
Ja, als wir miteinander telefonierten, um den Sendungstermin zu vereinbaren, da sagten Sie, ja, welchen Kopf soll ich denn noch mitbringen? Und Störtebeker hatten Sie da gleich genannt. Sie haben nämlich ein Replikat des Störtebeker-Schädels und der Legende nach soll er nach der Enthauptung noch 12 Meter gelaufen sein. Das kann doch gar nicht sein.
Nein, wirklich nicht. Ohne Kopf geht nichts, so bildlich gesprochen.
Nur beim Huhn, glaube ich.
Ja, aber der Mensch ist eben kein Huhn. Ja, der Mensch ist das höchste Lebewesen. Und bei Menschen gibt es bei der Enthauptung einen sogenannten spinalen Schock. Das Gehirn ist abgekoppelt und ohne Gehirn sind keine differenzierten Bewegungen möglich. Und deswegen kann ein Mensch ohne Kopf nicht laufen. Der sackt in sich zusammen. Es gibt aber eine Legendenbildung im Zusammenhang mit schwersten Verletzungen und es betrifft nicht nur Störtebeker. Um Störtebeker gibt es ja viele Legenden. Das Ergebnis ist letztlich, es hat noch nicht mal Störtebeker gegeben. Auch das ist eine Legende. Der Robin Hood der Meere hat überhaupt nie existiert. Das ist für viele Kinder traurig zu erfahren. Aber es ist Realität. Ich habe den Störtebeker-Schädel sehr sorgfältig untersucht, den sogenannten Störtebeker-Schädel. Vor allen Dingen das Loch für den dicken Nagel, mit dem der Schädel aufgenagelt war und da herum viele Geschichten aufgeklärt, darüber auch ein Buch geschrieben. Und Störtebeker ist natürlich ein tolles Thema, wo Gerichtsmedizin zeigen kann, dass man an alten Knochen tatsächlich sehr weitgehende Rekonstruktionen durchführen kann. Und das Interessante am Störtebeker-Schädel, wir haben durch Radiokarbon-Datierung festgestellt, dieser Schädel, von dem ich rede, ist auch wirklich 600 Jahre alt und stammt von der Hinrichtungsstätte, wo die Piraten hingerichtet wurden. Das ist also ein echter Piratenschädel.
Also wirklich spannende Fälle, die bei Ihnen landen. Und aus Heidelberg fragt Dagmar Lorenz, welcher Fall hat Sie in Ihrer Laufbahn denn am meisten berührt? Eine Frage, die Sie sicherlich häufiger gestellt bekommen.
Ja, ich antworte auch jedes Mal etwas unterschiedlich, ehrlich gesagt. Störtebeker könnte sein, Kachelmann, Barschel.
Aber Sie erfinden keine Geschichten, oder?
Nein, meine Geschichten sind alle wahr. Und ich biete immer an, wenn man irgendwo zeigen kann, dass etwas nicht stimmt, gibt es dafür eine Kiste Sekt. Aber ganz besonders spannend, finde ich, war der Voodoo-Mord in Benin, einem kleinen Staat in Afrika, in den ich einmal geschickt wurde von der Bundesregierung, um Mord oder zunächst das Verschwinden eines Oppositionspolitikers aufzuklären, der damals Machenschaften mit Grundstücksverkäufen der herrschenden Regierung verfolgte. Der ist tatsächlich von einem Voodoo-Priester, einem Fetischeur, getötet worden. Und ich habe den Leichnam zum dritten Mal untersucht, nachdem er schon vor Ort und von einem französischen Rechtsmediziner untersucht war. Und konnte tatsächlich an Hautfetzen noch die Identifizierung erreichen und nachweisen, dass er stranguliert worden ist.
Wie kommen Sie denn an solche Fälle? Die sind ja wirklich außergewöhnlich.
Ja, Rechtsmedizin ist ein internationales Fach und Hamburg ist eine internationale Stadt. Und mir macht es einfach Spaß, auch international zu arbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel ein seit Jahren laufendes Projekt in Ruanda. Ich war jahrelang in Syrien. Und Rechtsmediziner müssen ja auch international tätig werden, zum Beispiel für die Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes, wenn Deutsche im Ausland sterben, zum Beispiel auch beim Tsunami. Wir werden auch in Kriegsgebiete geschickt. Und ich denke, wenn in Syrien tatsächlich ein Waffenstillstand entsteht, dann werde ich so schnell wie möglich zum Beispiel auch wieder dorthin gehen, weil ich mich da besonders gut auskenne.
Jetzt steht für Sie in diesem Jahr noch theoretisch der Ruhestand an, aber Sie haben viele Projekte vor. Welches ist das, an dem Sie gerade schon arbeiten?
Also das ist keine Theorie, Praxis. Ich gehe in Rente und ich habe aber eine Reihe von Plänen für die Zeit danach. Also dann nicht nur weiterhin Bücher schreiben, sondern wir haben so eine fantastische Idee. Wir sind eine Gruppe von alten, ehemaligen Kriminalisten, Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Psychologen, Rechtsmedizinern, das sogenannte Seniorenteam oder Seniorteam. Und dieses Seniorenteam wird weiterhin Fälle bearbeiten. Aktuelle Fälle, die nicht geklärt werden konnten oder alte Fälle, sogenannte Cold Cases.
Das S-Team, das Seniorenteam, erinnert einen ja fast schon an den Filmtitel, oder?
Ja, wir denken übrigens auch daran, dass das Ganze durchaus verfilmt werden könnte, weil wir auch jetzt schon einige extrem spannende Fälle bearbeitet haben und auch gelöst haben. Beispielsweise den Fall von Birgit Meier, deren Leichnam wir mit unserem Seniorenteam nach 28 Jahren gefunden hatte, was die Polizei nicht geschafft hatte. Ich finde ja auch, dass unsere Dossiers über die Göhrde-Morde die Polizei dann auf die richtige Spur gebracht haben, um den Mörder, der ja ein Serienmörder ist, nach alledem, was wir wissen, tatsächlich zu erkennen. Also diese Idee Senior Team verfolgt mich. Ich möchte eben herausstellen, dass tatsächlich alte, erfahrene, aber innerlich noch sehr angespannte, positive Menschen dazu imstande sind, wertvolle Arbeit zu leisten und Kriminalfälle aufzuklären.
Ja, dafür wünsche ich Ihnen schon mal viel Erfolg. Ich möchte noch einmal gerne zurückkommen auf das Thema Covid-19, weil hier sehr kontrovers diskutiert wird. Viele sagen ja endlich mal jemand, der keine Angst schürt und Panik verbreitet. Andere sagen, oh, jemand, der verharmlost, denn wir sehen doch gerade an Baggerseen, Moscheen und Totenfeiern, dass die Menschen die Abstandsregeln nicht einhalten. Wie begegnen Sie dem?
Ja, ich sage, beides ist richtig. Also noch einmal ganz klar, Covid-19 ist keine todbringende Krankheit, auch wenn wir riesige Zahlen hören oder wenn wir Massengräber gezeigt bekommen. Speziell in Deutschland gibt es viele andere Themen, die ebenfalls hochgradig gefährlich sind. Ich will aber auch nicht verharmlosen, dass das eine Pandemie ist, die uns betrifft. Und da wir im Augenblick keine Impfung haben und keine Medikamente, die helfen, müssen wir vermeiden. Und deswegen müssen wir alle Hygieneregeln und Abstandsregeln einhalten, um uns zu schützen. Wenn wir krank werden, aber keine Angst haben, auch nicht als Alte oder irgendwie Vorgeschädigte, die meisten überleben das. Das ist kein Killer-Virus, keine todbringende Krankheit. Das schaffen wir und Deutschland hat einen guten Weg gefunden. Beides ist richtig.
Es gibt Fortschritte bei der Erforschung des Impfstoffs. Würden Sie sich als einer der Ersten impfen lassen?
Also ich würde mich sofort impfen lassen, um das klar zu sagen. Ich finde, Impfungen sind extrem wichtig, um Infektionskrankheiten einzugrenzen oder zu besiegen. Das gehört zu den wichtigsten Errungenschaften der Medizin überhaupt. Und ehrlich gesagt, ich zeige allen Impfgegnern den Vogel, weil sie nicht nur sich, sondern auch andere gefährden. Das ist ja das Wichtige am Impfen, dass man eine Immunitätslage in der Bevölkerung erreicht, die die Krankheit verhindert. Und die Gefahren des Impfens sind viel geringer als die Auswirkungen der Krankheit. Also unbedingt impfen lassen. Das ist eine sehr, sehr positive Errungenschaft der Medizin.
Die geplanten Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten, eine sinnvolle Idee?
Ja, unbedingt. Wir müssen das Risiko zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennen und eingrenzen. Und da es viele Regionen auf dieser Welt gibt, bei internationalem Verkehr, müssen wir die Rückkehrer tatsächlich gegebenenfalls in Quarantäne schicken. Oder wir müssen herausfinden, dass sie nicht infiziert sind, weil sie dann eine Gefahr für andere darstellen. Das ist für mich eine sehr sinnvolle Maßnahme. Kontrollen sind sicher gerechtfertigt für diese Risikokonstellation.
Professor Klaus Püschel, herzlichen Dank für diesen spannenden Vormittag.
Gerne.